We are at the end of an experiment that lasted about 2,500 years, where people got deeply into this idea that theology was a good idea. We've run that experiment. We have seen the results, and I think we can say, no, it isn't.
Ein Mehrüberwachung krächzender Papagei zum Pressesprecher von Innenminister Hans-Peter Friedrich ernannt. Der bunte Vogel soll den CSU-Politiker künftig bei Interviews und Pressekonferenzen vertreten. Eine Analyse Friedrichs ergab nämlich, dass mehr Überwachung exakt dem entspricht, was der Innenminister nach jedem beliebigen Ereignis seit seinem Amtsantritt fordert. Davon, dass er sein Gesicht nun nicht mehr persönlich in jede Kamera halten muss, verspricht sich der Innenminister mehr Zeit fürs Wesentliche, etwa um wichtige Gesetzesinitiativen für mehr Überwachung auszuarbeiten.
Nummer 384, Supergrundrecht. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 384. Kompott, den ich am heutigen. Anfangs war es sonnig, dann hat es sich zugezogen, jetzt ist es grau. Freitag, dem 19. Juli 2013, Tag 200 des Jahres 2013, aufgenommen habe. Motorflugzeug. Sogar eins. Jetzt haben wir.
It is 10. 13.
Jawohl. Das Intro, das eine, ist gerade aus dem Feed nicht mehr, oder im Feed nicht mehr verfügbar, aus dem Druiden-Podcast rausgefallen. Und das andere, der Überwachungspapagei, passt einfach viel zu gut, als dass ich den nicht hätte mitnehmen können. Aber ja, was ihr hier nämlich wieder auf die Ohren bekommt, ist nicht so sehr Religion, sondern mehr Überwachung. Und zwar wieder die üblichen drei Teile. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit ohne Mafia, dafür Space. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit ein paar Fanboy-Meldungen, ein bisschen Sonstigem und ein bisschen was an Space und der Meer. 19 Grad, partly sunnige, hier hat sich's zugewolkt. Milde Grüße. 9.35 Uhr haben wir. Der Wind, es Komfort, das Windschild 21, Komfort Level 19, weil der Wind nämlich irgendwas zwischen 26 und 47 oder hier 28 km/h aus dem Northwest macht. 22,6 und 40,5, sagt die Solarthermieanlage. Jawohl. So, ich habe mir meine Haare eben gerade mal kürzen lassen. War ganz einfach. Hat auch nicht wehgetan. So, dann hätten wir da mal die Fanboy-Ecke mit dem angeblichen Retilay. Und zwar gibt es einen taiwanesisches Gerücht, dass retinierte Displays nicht in Stückzahl verfügbar wären, was dann das retinierte Mini-Pad verzögern könnte. Der Bericht also seems to indicate there may be a non-retina version of the next generation iPad Mini, though any difference in release dates or features between the rumored devices are unknown. Also im Wesentlichen ist die Frage, die in Sachen neuer Apple-Hardware im Moment am meisten durch die Gegend getragen wird, ist die nächste Generation, also die zweite Generation vom Mini-iPad, schon retiniert oder nicht? So, und die vorherrschende Meinung, die Gerüchterstatter durch die Gegend tragen, ist, wenn es ein retiniertes Modell gibt, kommt das nicht mehr dieses Jahr. So, ich habe keine Ahnung, was ein nicht retiniertes Modell anderes besser, schöner können soll als das bestehende Mini. Was da die Unterschiede sein sollen, da ist mir jetzt auch nirgendwo begegnet, dass da schon irgendwo angebliche Hardware rumgelegen hätte. Bei der nächsten Generation ein großes iPad, da ist ja schon mal die Gerüchteküche einmal durch die Landschaft gewandert und hat gesagt, naja, so nehmt einfach das Mini, was ist jetzt das Mini, und blast es auf die Größe vom Großen auf. So. Und ich meine, also ob ich ein nicht retiniertes zweites Mini haben wollen würde, weiß ich nicht. Ja, das kommt halt drauf an, was das irgendwie an Features hat oder auch nicht hat. So, und hier gibt es also die Gerüchte so von wegen, ja, das wäre dann verzögert. Wo dann auch wieder irgendwie DigiTimes Zeug an die Wand geworfen hat. Was mir nur einfällt, ja, DigiTimes, das waren die, deren Meldung man einfach als falsch betrachten kann. Dann ist man in der überwiegenden Zahl an Fällen richtig mit der Einschätzung und ansonsten, ja. Ne, so von daher im ja. So, dann gibt es ein Aggressurücht, das nämlich, also Financial Times hat dann gemeldet, dass Apple aggressively hiring new employees to help with its smartwatch effort. So, dass also Apple irgendwie aggressiv neue Leute einstellen würde, um die Uhr, die angebliche, zu produzieren, zu machen, zu was auch immer entwickeln. So, die Uhr, ja, kommt die vor oder nach dem Fernseher? Na, also, ja, nicht angekündigte Produkte können durchaus auch gegebenenfalls in letzter Minute noch in den Status eines nie gebrachten Produkts runterfallen, wenn sie nicht cool genug sind. Also, von daher ist das so aus der Kategorie, naja, wir malen uns da mal was aus. Uns ist da gerade mal langweilig. So, und Quellengerüchten dann auch, dass es nicht vor dem nächsten Jahr rauskommen könnte. Das nicht angekündigte Produkt, von dem wir nichts wissen. Außer, dass es irgendwie eine Uhr sein könnte. Wobei, ne, das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt sagen würde, ja, so ne, bevor das iPhone rauskam, ja, das iPhone ist ein Telefon. Na, nur noch mal fürs Gedächtnis. Telefone waren damals die Dinger, mit denen man nur telefonieren und vielleicht noch eine SMS und wenn man Glück hatte, eine MMS schreiben konnte. Oder die Crackberries, da die Dinger mit irgendwie große Tastatur. Und da konnte man dann E-Mails drauf empfangen, lesen, tippen. So, aber ja, ne, dann kam das iPhone und hat den Markt dann doch mal irgendwie etwas gründlicher verändert. Seitdem sind Telefone, Smartphones, Geräte, die eigentlich ein ganz großes Display und nur in seltenen Ausnahmefällen mal eine Tastatur haben. So. Ja, von daher, 40. Von daher weiß ich nicht, ob man irgendwie auf das Gerücht, es wäre eine Uhr, irgendwie viel geben kann, beziehungsweise ob was auch immer Apple da entwickeln wollen könnte, überhaupt schon in einer Vorstellung auftauchen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich mir so eine iWatch kaufen würde. Weil, wie soll ich irgendwie einschätzen können, ob ich mir ein Produkt kaufen würde, von dem ich noch überhaupt nichts weiß, außer einem Namen. Und eben allem, was ich mir jetzt unter einer Uhr vorstelle. Ja, das muss ja nun mit irgendwie einem Apple-Produkt nichts zu tun haben. Von daher, So, und da sollte Apple jetzt irgendwie aggressiv die Leute einstellen. So, frei nach dem Motto, sie laufen irgendwie in irgendwelchen Designerschulen und schnappen jeden, der nicht bei drei verschwunden ist. Oder begründen kann, für die böse Konkurrenz zu arbeiten. Aber ja. So, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gibt es Digini. Weil Digitimes sich in Sachen retiniertes Mini ins Benehmen gesetzt hat. Claiming that Apple will be releasing a slightly redesigned non-Retina iPad Mini later this year before launching the Retina iPad Mini early next year. Also die behaupten, es gäbe in den nächsten 12 Monaten zwei Mini-iPads, nämlich irgendwie spät dieses Jahr noch ein nicht retiniertes und früh nächstes Jahr ein retiniertes. So, nun ist ja ne, Digitimes. So, oder anders ausgedrückt, die behaupten, das heißt, wir können davon ausgehen, es wird definitiv nicht dieses Jahr ein nicht retiniertes und Anfang nächstes Jahr ein retiniertes Mini-iPad geben. Ja, also ich meine, ein retiniertes Gerät noch innerhalb von 12 Monaten nach einem nicht retinierten Gerät rauszubringen, macht ja so ungefähr überhaupt gar keinen Sinn. Also frei nach dem Motto, ja, also wir haben eigentlich alles an Technik schon da. Das Ding kann auch schon alles. Es hätte die Grafikpower hier. Schwappt jetzt gerade kein Wasser lang. Es hätte die Grafikpower, um ein viermal so viele Bildpunkte Display anzuspielen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja so überhaupt gar keinen Sinn. Was rauscht hier eigentlich? Ach, da oben Wind, ja. So, von daher, also ich glaube da nicht dran, schlicht und ergreifend. So, dann gibt es Fingy Times, weil eine schlechte Ausbeute bei der Produktion von Fingerabdrucksensoren und LCD-Chips zu Engpässen beim Verkaufsstart des angeblichen 5S-iPhones führen könne, behauptet DigiTimes am Dienstag unter Berufung auf Branchenkreiser. Der Witz mit dem Fingerabdrucksensor ist, dass bisher bei den Teilen, die da in die Öffentlichkeit gesapscht sind, mir kein Hinweis drauf begegnet ist, dass da tatsächlich irgendetwas in dem Knopf drinne wäre, was über eine mechanische Druckfläche hinausgeht. Naja, also sollten irgendwie Fingerabdrucksensoren nicht machbar sein, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da wieder eine mechanische Druckfläche einbauen. Weil, was spricht eigentlich gegen eine mechanische Druckfläche? Sämtliche bisherigen Homebuttons waren mechanische Druckfläche. Also DigiTimes behauptet, Fingerabdrucksensoren wären gerade in Short Supply und deswegen würde die nächste Generation iPhone, die ja definitiv einen Fingerabdrucksensor enthält. Wie wir auch alle wissen, dass das iPhone 5 einen Fingerabdrucksensor enthalten hat. Nö. Also von daher, Kategorie Bullshit. Die Produktionsprobleme verzögern die Massenfertigung der Chips angeblich um rund einen Monat. Dies verschiebe die Auslieferung von rund 3 Millionen Stück des iPhone 5S statt zur erwarteten Markteinführung im September bis in das vierte Quartal. DigiTimes-Gerüchte bei Heise. DigiTimes-Gerüchte alleine sind schon Bullshit genug. Dass Heise, der Herr Becker, sich dafür hergibt, sowas da aufzuschreiben, wundert mich, weil DigiTimes lügt. Gut, ich meine, hier ist so Zeug von wegen, da könnte man noch argumentieren, ja, also in der Supply Chain hätten die ja irgendwie Lauscher. So, wenn die Supply Chain sagt, die Dinger werden nicht fertig. Okay, kann sein. Aber wer sagt eigentlich, dass er einen Fingerabdrucksensor rein muss? Na, also das ist so der Teil. Bloß weil Apple letztes Jahr irgendwann Authentech gekauft hat, die halt auch irgendwelche Fingerabdrucktechnologie hätten. Ja, und wozu soll ein Fingerabdrucksensor, ne? Der größte Brille ist, jetzt gibt's irgendwie ein Patent, wo sie sich dann auch alle drauf stürzen, so von wegen, ja, Fingerabdrucksensor mit einem Touch-Display bauen. So, da braucht man dann gar nichts. Da könnte das Display dann den, und am Ende kommt es dann wirklich dazu, Finger aufs Display legen und dann macht er irgendwie was, Sim, Fingerabdruck gescannt. Das waren doch die doofen Science-Fiction-Filme, die immer gelogen haben. Die mit der Realität nichts zu tun hatten. So, da gibt's iPhone-Ideen. Und zwar will Apple mehr iPhones über seine eigene Ladeninfrastruktur absetzen nach einer entsprechenden Saales-Veranstaltung in San Francisco, bei der wichtige Firmen Managa vor Apple Red Heilbossen sprachen. Apple Retail Boss. Moment, ich habe irgendwie auf dem Zettel, Apple hat im Moment keinen echten Retail-Chef. Also kein Vice President of Retail. Also von daher, was für Bosse sollen das sein? Aber ja, sollen nun auch die regulären Mitarbeiter der Apple Retail Stores in die neue Strategie eingebunden werden, wie 9to5 Mac gerüchtet. Sammelt der Konzern nämlich Ideen zum Thema ein, die eingereicht werden dürfen, mitmachen dürften alle Angestellten unterhalb des Managa-Niveau aus. Und Apple sucht dabei auch verrückte Vorschläge, den iPhone-Verkauf in den Stores anzukurbeln. So, oder anders ausgedrückt, da gibt es irgendwie ein Schreiben, was 9to5 Mac veröffentlicht hat, was angeblich von irgendwelchen Apple-Führungsleuten kommen soll, so frei nach dem Motto, jeder unterhalb vom Manager-Niveau soll irgendwie Ideen einwerfen dürfen. Und Ideen, die erfolgreich sind, da gibt es irgendwie noch was für. Oder irgendwie so. Die Durchführbarkeit muss nicht bedacht werden. Diejenigen, deren Idee ausgewählt wird, dürfen dann 8 Wochen lang ab August nach Cupertino kommen und das Projekt zusammen mit Mitarbeitern aus dem Bereich Market Support ausarbeiten im Rahmen einer sogenannten Career Experience. Aktuell werden 80% aller iPhones laut 9to5 Mac bei Mobilfunkanbietern und anderen externen Resellern verkauft, während für 50% der Geräte der anschließende Support direkt bei Apple geleistet wird. Also ich habe ja nun schon, lass mich lügen, wann habe ich das letzte Mal ein iPhone außerhalb von einem Apple Store gekauft? Das ist 3G. Das ist 5 Jahre her. Ja. So, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gibt es noch 12F23. Der eine Entwickler, der an 10.8.5 weiterentwickelt, hat zweimal was eingecheckt. Nein, dreimal hat er was eingecheckt. Und deswegen gibt es dann einen neuen Beta-Bild. Genau, eine Woche. Und Bild Nummer 12F20 war die letzte. 12F23 ist die jetzt. Also da scheint nicht so wirklich unheimlich viel Entwicklung drin zu passieren. So. Aber nachdem ich auch keine Ahnung habe, was in 10.8.5 irgendwie an Änderungen von außen Erkennbares drin sein soll gegenüber 10.8.4, weiß ich sowieso nicht, was da irgendwie entwickelt werden muss für. So. Gab es dann irgendwie gestern. Dann gibt es Teredost. Und zwar Microsoft hat irgendwie einen Teredo, frag mich mal, wofür das steht, irgendwelche IPv6 an irgendeinen externen Server ran, Nagelgeschichte. Und die Kiste bei Microsoft, die teredo.ipv6.microsoft.com, die war weg. So, da liefert es DNS zu NX-Domain. Den Namen gibt's nicht im DNS. Was? So, wo ist denn der hin? Und ein Stückchen später hat dann Microsoft offiziell verkündet, ja, das ist ein Test, wir wollen gucken, wie viele Leute es benutzen. Okay, und der nächste Test von funktioniert das Internet, besteht da, benutzt irgendjemand das Internet, besteht darum, wir schalten es einfach komplett ab, oder was? Sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Also für mich klingt das mehr wie, da hat irgendein Vollidiot an einer Stelle, ein Stecker ziehen reicht ja nicht, ne? Er ist aus dem DNS verschwunden. Also mehr als einen Stecker gezogen und jetzt so rudert Microsoft und sagt, das war ein Test. Ja, nö. Auf lange Sicht erwäge Microsoft jedoch, seinen Teredo-Dienst abzuschalten, da er nur wenig Bedeutung für den normalen Nutzer habe. Das fällt für mich irgendwie in die Kategorie, wisst. Also ich halte das, es ist ein Test für eine Schutzbehauptung. So, wer da wen, wie, warum schützen will, keine Ahnung, aber das klingt unlogisch. So, dann gibt es hier noch Andropass. Weil stellt sich raus, wenn man auf einem Androiden-Gerät die Funktion Meine Daten sichern benutzt, dann verschickt das Androiden-Gerät Daten an an Google, unter anderem das völlig unverschlüsselte WLAN-Passwort eines eigentlich verschlüsselten WLANs. Wait, what? Es verschickt unverschlüsselt Passwörter. Egal welche Passwörter. Passwörter haben nie irgendwo unverschlüsselt außerhalb eines Gerätes rumzuliegen. Also, was? So, also, Google hat bei Android-Geräten Passwörter. Unverschlüsselte solche. Noch nicht mal mehr irgendwie so der Klassiker. So mit einem Device-Identifier-Passwort oder Device-Identifier als Passwort verschlüsselt. Sondern völlig unverschlüsselt. Oder wie es hier Heise formuliert, mit Meine Daten sichern speichert Android unter anderem WLAN-Passwörter im Klartext bei Google. Das ist zwar nicht ganz neu, aber insbesondere Firmen sollten das im Lichte des jüngsten Abhörskandals nochmal neu bewerten. Diese Sicherung ist zumindest auf einem Google Nexus standardmäßig eingeschaltet. Ein wie auch immer geartetes Passwort ist dafür nicht vorgesehen. Zugutehalten kann man dem US-Konzern immerhin, dass er den Sachverhalt mit WLAN-Passwörter auf Google-Servern sichern. Klar beschreibt. Im Test von Heise Security konnte sich denn auch ein auf Werkseinstellungen zurückgesetztes Android-Smartphone sofort nach der Synchronisierung mit einem Google-Account in ein WPA2 gesichertes Heise Testnetz einbuchen. Jeder, der Zugang zu dem Google-Account hat, kommt folglich auch an das WLAN-Passwort. Das ist so ähnlich wie Apples Behauptung, die iMessages wären völlig verschlüsselt und niemand könne da reingucken. Wenn man ein iPhone komplett leer putzt, ein komplett leeres neues iPhone nimmt und da sich mit seiner Apple-ID anmeldet und da ein Backup drauf nagelt, kommt man, glaube ich, auch an alte iMessages ran. So, die Behauptung, das Passwort würde also nirgendwo rumliegen, kann an der Stelle schon nicht mehr stimmen. Ist eigentlich nur die Frage, womit könnte es denn verschlüsselt sein? Naja, es könnte irgendwie mit den Credentials von der Apple-ID verschlüsselt sein. So, und an der Stelle hier sagt also Google auch nicht, dass es mit irgendwas verschlüsselt wäre, was dann bei mir die Frage aufwirft, warum eigentlich nicht? Wie schwer kann es sein, mit sowas Offensichtlichem wie dem Google-Account, also irgendwie Account-Name und Passwort als Kombination draufzuhauen? Aber, Das ist schon deshalb bedenklich, weil Google für die Positionsbestimmung bereits eine Datenbank von WLANs in aller Welt unterhält und mit den Sicherungen der dafür benötigten Passwörter ebenfalls parat hat. Angesichts Googles freizügiger Datenweitergabe an die NSA gewinnt das noch deutlich an Brisanz. Immerhin ist die NSA ja nicht ausschließlich auf Terrorabwehr beschränkt, sondern wurde auch im Zusammenhang mit Wirtschaftsspionage bereits aktenkundig. Zwar ist vielleicht die Gefahr gering, dass sich Google oder NSA-Mitarbeiter bei Lieschen Müller vom Haus heimlich in deren Heimnetz umsehen. Doch in Firmen ist das WLAN-Passwort im Rahmen des Single Sign On häufig auch die Zugangskennung zur Firmenmail, dem Firmennetz via VPN und viele mehr. Und deutschen Firmen dürfte es gar nicht schmecken, dass ein US-Geheimdienst durch deren standardmäßige Sicherung ohne großen Aufwand dort überall Zugang erlangen kann. Ja, oder anders ausgedrückt, hoch. Wo wir doch jetzt wissen, dass alles, was irgendwie auf Servern von Microsoft, Google, Apple und Co. liegt, dem US-Geheimdienst komplett bekannt ist, insofern es nicht noch irgendwie verschlüsselt ist, und selbst wenn es verschlüsselt ist, im Zweifelsfall trotzdem bekannt ist, sollte man da vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist. Ja, sollte man. So, dann gibt's eine DNT-Lehnung. Und zwar, eine W3C-Arbeitsgruppe hat ja Änderungsvorschläge von Online-Werbevermarktern für den Do-Not-Track-Standard beäugt und abgelehnt. Das war die Geschichte, glaube ich zumindest, wo die Werbefritzen gesagt haben, ja, also Do-Not-Track sollte ja nicht für Werbung gelten, sondern mit dem Internet Nutzerverträge geschützt werden. Die Werbegemeinschaft Digital Advertising Alliance hatte im Juni eigene Vorschläge zu Veränderungen eingereicht. Die DAA forderte unter anderem eine engere Definition von Tracking. Auch Art und Weise der Datensammlung und Verarbeitung sollten genauer definiert werden. Die Arbeitsgruppe Tracking Protection Working Group erarbeitet die Spezifikationen des Do-Not-Track-Standards. Wobei der Do-Not-Track-Standard, also das, was ich bisher davon mitkriege, riecht mir nach der freundlichen Bitte an den Server, doch bitte nicht alle Daten zu speichern. Ob der Server sich daran hält, wird man allerdings nicht sicherstellen können. Und von daher kann man davon ausgehen, dass sämtliche Werbeserver sich ganz bewusst nicht dran halten. Und ja, also die, die sich dran halten, sind dann arme Irrer. So, das ist zumindest das, wie es im Moment bei mir aussieht. So, wenn ich nicht getrackt werden will, dann kann ich das eigentlich nur über einen Weg erreichen, nämlich indem ich die entsprechenden Werbeserver niemals anquatsche. Aber ja. Habe ich mir auch am Dienstag reingeklebt. Dann gibt's ein Map-Date, und zwar Google Maps. Gibt's die iOS-App und auch die Android-App. Aber die iOS-App hat ein Update erfahren und ist jetzt auch iPad-kompatibel. Nicht, dass ich sie auf einem iPad schon mal ausprobiert hätte, aber ja. Und da kann man jetzt auch irgendwie Kartenausschnitte runterladen mit der ganz offensichtlichen Okay Maps als Suchphrase. Wird nämlich das, was dann gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird, runtergeladen. Ja, ist ja auch total offensichtlich, dass wenn ich irgendwie eine Kartendaten gespeichert haben will, ich OK Maps eintrage. Und dann ist ausgedrückt, hä? Und das wollen die mir als Feature verkaufen? Das riecht wie, da hat irgendein Manager gesagt, nein, wir machen dafür keinen Knopf. Und dann hat irgendein Entwickler gesagt, ich will die Funktion aber. Und hat die dann unauffällig über die Suchmaske da reingehackt. Beziehungsweise die Funktion als solche drinne gelassen und den Zugang dazu in der Suchmaske versteckt. Ja. So. Das war Mittwoch. Dann, Mafia-Meldung habe ich hier jetzt gerade mal heute keine, weil mir nichts Mafia-iges in die Finger gefallen ist in der Woche. Dafür gibt es Neues aus dem Space. Und zwar erstmal einen Schweif. Wissenschaftlern ist nämlich erstmal ein Blick auf den Schweif unseres Sonnensystems gelungen, teilte die US-Weltraumagentur NASA unter Berufung auf Erkenntnisse mit, die mithilfe des Satelliten Interstellar Boundary Explorer, IBEX, gewonnen wurden. Ähnlich einem Kometen hat nämlich auch unser Sonnensystem einen solchen Schweif und dessen Aufbau sowie Grenzen konnte nun erstmals ausgemessen werden. Dabei seien auch bereits erarbeitete Modelle bestätigt worden. Vorher wurden solche Schweife bereits bei anderen Sternen nachgewiesen, aber ob es einen solchen auch bei unserem gäbe, sei schwierig zu erkennen, weil logischerweise wir uns innerhalb des Sonnensystems befinden und ob unser Sonnensystem, wenn es irgendwo blank gespürt ist, hinterher noch was zurücklässt, können wir schlecht nachgucken, weil wir nicht außerhalb stehen und gucken können, was ist denn da hinten dran. Zwar sei die Sonde Pioneer 10 in diese Richtung unterwegs gewesen, aber sie musste 2003 aufgegeben werden, bevor sie diese Zone erreicht hatte. IBEX hatte die Zone nun untersucht, indem neutrale Partikel analysiert wurden, die bei Kollisionen an der Grenze der Heliosphäre entstehen. Sie entstehen, wenn Teilchen, die von der Sonne stammen, mit interstellaren Partikeln zusammenstoßen. IBEX kann diese neutralen Überreste davon nachweisen und die Struktur an ihrem Ursprungsort untersuchen. Der Schweif besteht den Forschern zufolge aus schnellen und langsamen Partikeln. Sieht man direkt den Schweif entlang, ergeben sie demnach die Form eines vierblättrigen Kleeblatts. An beiden Seiten finden sich die Partikel, die sich vergleichsweise langsam bewegen, während oben und unten schnelle Teilchen vorherrschen. Das mache Sinne. Stoße die Sonne doch an ihren Polen vorwiegend schnellen Sonnenwind aus und langsamen an ihrem Äquator. Insgesamt sei die Struktur aber leicht verschoben, was darauf hindeutet, dass sich die Partikel auch an die magnetischen Felder in der interstellaren Umgebung anpassen. Wie lang der Schweif insgesamt ist, können die Wissenschaftler jedoch noch nicht sagen. Oder anders ausgedrückt, es gibt einen Schweif, aber an den Details muss man nochmal weitergucken. Ja. Und dann gab es vorgestern, am Dienstag gab es einen Außenbordeinsatz auf der ISS, der aber dummerweise nicht erfolgreich war, weil ein Astronaut der internationalen Raumstation ISS hat nämlich einen Außeneinsatz wegen eindringenden Wassers in seinem Helm abbrechen müssen. Eindringendes Wasser klingt wie von außen. Nein, von außen natürlich nicht. Außen ist ziemlich wenig, nämlich das berühmte Vakuum des Weltalls. Was da wohl passiert ist, also der ist raus, das ist der Palmitano? Der Italiener halt, der jetzt gerade da oben ist. Und der ist raus und irgendwie hat er festgestellt, irgendwas ist hier feucht. Hier ist Feuchtigkeit an einer Stelle, wo definitiv keine Feuchtigkeit sein soll. Und anstatt das dann irgendwie auszusitzen und zu sagen, wird schon irgendwie gut gehen, hat er sich bei der Bodenkontrolle gemeldet und hat gesagt, hier ist irgendwas feucht, was tun. Und die Lösung bestand darin, okay, do not panic, irgendwas ist kaputt. Kommt mal wieder rein, zieht das Zeug aus. Und dann gucken wir mal, ob wir rausfinden, was da kaputt ist. So, entsprechend haben sie den EVA dann abgebrochen. Die Vermutungen, wo das Wasser herkommen könnte, naja, es gibt eigentlich zwei Stellen, wo Wasser herkommen könnte. Die eine Stelle ist das Trinkwasser, was der Astronaut damit reinnimmt. Das andere ist der Kühlkreislauf, mit dem der Astronaut auf erträgliche Temperaturen runtergekühlt wird. In beidem ist Wasser drin. So, wobei der Kühlkreislauf eigentlich komplett geschlossen sein sollte, das Wasserpäckchen eigentlich auch nicht lecken sollte, so von daher, also irgendwas ist da kaputt, was nicht kaputt hätte sein sollen. Aber was es genau ist, wissen wir alle nicht. So, ansonsten wäre so ein EVA ja aus der Kategorie harmlos, aber ja. So, und einen habe ich dann noch, nämlich die Hausmeisterei-Ecke. Da hätte ich erstmal, hatte ich ja letzte Woche erwähnt, die Geschichte mit das linke Auge ist jetzt kurzsichtig. So, und da hatte ich auch gesagt, okay, da könnte man ja mal irgendwie beim Optiker vorbeitraben. Ja, die Idee, die ich da schon hatte, war, okay, ich kann ja am Freitag mal Vielmann-Mönckebergstraße aufsuchen. So frei nach dem Motto, hallo, ich hätte ja mal gerne eine Messung. Ja, habe ich auch. Da war allerdings der Haken, der ja irgendwie die Handtafel war im Nachbarraum und da wollte sie die nicht rausholen. Und deswegen sollte ich dann mit dem Termin dann am Dienstag 16 Uhr wiederkommen. So, gut, bin ich Dienstag 16 Uhr wieder hin. Da war es erstmal voll und der Fritze machte dann auch keine Anstalten, irgendwie eine Handtafel irgendwo auszupacken, sondern warf mich erstmal mit dem Plus 2, die da jetzt sind, und den Buchstaben an der Wand hin. So von wegen, ja, können Sie das erkennen? Nee, natürlich nicht, dass ich mit dem, was ich jetzt vor der Optik habe, weniger erkennen kann, als mit dem, was vor dem anderen Auge ist, was so bummelig minus 5,25 statt plus 2 ist. Das habe ich ja nun, damit bin ich ja eigentlich gekommen. Sonst hätte ich ja von mir aus da mich vielleicht auch gar nicht melden müssen. So, aber wenn ich sehe, ich habe mal so eben so irgendwas in der Größenordnung von 8 Dioptrien Unterschied, dann betrachte ich das schon als relevant. So, naja, und da hat er dann irgendwie, ja, sehen Sie denn damit besser, sich da irgendwie langsam rangerobbt an die minus 6. Und meinte dann zum Schluss zu mir, naja, also das würde sich ja trotzdem nicht lohnen, sind zwar 8 Dioptrien Unterschied, aber das Auge sieht ja so schlecht. Ja, im Ach, das ist ein... An seinem besten Tag im September 2010 hatte es irgendwie 0,2 alias 20% als Visus. Danach kam dann der graue Star vorbei und sorgte dafür, dass das mit dem Visus mal einmal für die Tonne war. Na, dann kam noch die Dezember 2011 alias 259er Podcast OP 295 vorbei und hat da auch nochmal was kaputt geklopft, und der Katarakt 307 alias 323 fürs Tagebuch kam dann auch nochmal vorbei, und dann kam der Nachstar noch vorbei, und seit der Nachstar weg ist, weiß ich, dass eigentlich plus eine Dioptrie noch fällig gewesen wäre, aber das haben wir schon nicht angefasst, wegen weil lohnt sich ja nicht. Ja, also die Botschaft, die bei mir da jetzt ankam, war don't bother. Ja, weil also hier Handtafel, ne? Beziehungsweise das nächste Mal, wenn ich nochmal irgendwie bei einem Optikaufschlag sage, also ohne Handtafel, brauchen wir gar nicht erst anfangen zu messen. Weil ohne Handtafel lohnt nicht. Das Auge ist halt nun mal doof. So, das hatte ich am Freitag auch schon rausgekriegt. Okay, das, was ich irgendwie, das gefühlt ganz viel mehr sehen, ist in Wirklichkeit ein, ich komme halt bis an die Grenze dessen, was das Auge selber kann. So, bis zu dem berühmten grünen Fleck. Der grüne Fleck, der deswegen grüner Fleck heißt, weil er irgendwie grün aussieht. Aber auch immer nur, wenn man ihn mal direkt nachweisen kann, was total scheißen schwer ist, bei dem Auge genau in der Bildmitte rumliegt. Und hier im Krankenhaus auch schon mal von mir angesprochen wurde, wo es dann hieß, so, ja, könne er nicht erkennen. Bei dem einen Arzt, der das mal angeguckt hat. Aber ja. Und da ist halt der Witz der, dass das genau in der Bildmitte ist, weswegen so Übungen, was ist denn besser, dieses Glas oder dieses Glas, der Unterschied ist dann irgendwie gering. Aber da überhaupt einen Unterschied erkennen zu können, das funktioniert halt dann, wenn man genau hingucken könnte, was das Auge halt gerade nicht kann. Von daher ist halt bis zu einer gewissen Genauigkeit, kann man es ausmessen und danach ist es Rätselraten. Und ja, also was ich jetzt mitgenommen habe, also zu viel mit Mönckebergstraße brauche ich auch nur noch hingehen, wenn ich weiß, das rechte Auge braucht mal eine neue Brille. Dann können wir links mal gucken, wie weit wir uns daran messen können. Und ansonsten ist das einmal voll für den Eimer. So, plus ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wo dann mal eben so bummelig 6 Dioptrien Abweichung herkommen könnten. 8 Dioptrien? Minus 6? Ja, 8 Dioptrien. Also habe ich keine Ahnung. Bloß, ich fühle mich da jetzt auch nicht bemüßigt, das einfach mal zur Augenarztpraxis zu tragen, weil, ich habe ja meinen nächsten Termin im September. Und solange wie nicht irgendwas Ernsthaftes ausfällt, irgendwie Blickfeldausfälle oder ähnliches, ist es nichts, was mir jetzt akut Sorgen machen würde. So, von daher, ja, das ignoriere ich einfach mal ganz gepflegt. Das kriege ich hin, da habe ich Übung drin. Das Auge ignorieren, ja, da habe ich zu viel Übung drin genommen. Ja, dann ansonsten gibt es dann auch noch einen kleinen Jahrestag. Zum dritten Mal hat sich nämlich gejährt in dieser Woche, dass ich keine OP hatte. Das war die Geschichte, wo nach der großen Augen-OP, ja, weil Anfang Juni damals, ne, die 213 als Podcast. Einen Monat später durfte ich ja wieder, oder bin ich ja bei der Augenarztpraxis montags aufgelaufen. Damals noch die andere Ärztin, die war ja an verschiedenen Wochentagen verfügbar, auch nachmittags. Und da meinte sie so, nee, da löst sich wieder was ab, da gehen sie mal in die Ambulanz rüber. Da sollen die mal gucken. Da bin ich dann am Mittwoch hin. Böser Fehler. Ein Fehler, den ich auch nicht noch ein zweites Mal gemacht habe. Bin ich dann Mittwoch hin. Und da war dann so, der stand so, ja, da müssen wir noch mal ran. So, da habe ich dann nämlich den Termin Mittwoch eine Woche später bekommen, weil wenn man als geplante Aufnahme vorbeikommt, dann ist man wohl irgendwie Mittwoch als Aufnahme dran. So, ne? Deswegen Mittwoch in die Ambulanz gehen heißt, dass Minimum eine Woche Platz ist. Und das war dann halt der... War das der 16.? War das der 15.? Nee, das war der 14. Ja, wie auch immer, jedenfalls am stationären Aufnahmetag bin ich da halt hin, so erst irgendwie der, das weiß ich auch nur, weil ich das eine Tagebuch gehört habe, der Arzt, der hier den Zugang rechts in der Armbeuge zu verantworten hatte, guckte sich das nämlich als erstes an und von dem kam nämlich auch der berühmte Kommentar, an den ich mich noch erinnern konnte, dass sie mit dem Auge überhaupt noch was sehen können. Und das weiß ich nur, weil ich es damals im Tagebuch, in dem einen unveröffentlichten Tagebuch erwähnt habe. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass es bei der berühmten Folge 218 NOP mit dabei lag. Und jedenfalls war der Witz dann der, dann hat er irgendwie Doc Schröder rangeholt und der guckte dann einmal rein und meinte, nichts machen. Weil nämlich, sie könnten mit einer OP gerade nichts verbessern. Da ist nichts so ab, dass sie was tun müssten. Ja, die Situation sieht nicht gut aus, aber es ist nichts, wo sie ran könnten, wo sie irgendwas erreichen könnten. Wo dann irgendwie der Stand der war, ja okay, dann muss hier Prof nochmal gucken. Prof war aber gerade irgendwie im OP. Ja, gut, ich dann erst irgendwie rumgesessen, dann ein Stockwerk tiefer Mann ja wieder getroffen, der nämlich gerade auch mal zu Besuch war. Dann in der Zeit gerade den Prof verpasst. Na gut, ich dann weiter rumgesessen. Irgendwann kam dann der Prof mit Dr. W. im Schlepptau, guckte sich das an, meinte, nee, da müssen wir ja nichts. So, das war dann aber auch schon spät abends. Na so, 17.40 Uhr bin ich mit zu breitem Grinsen halt wieder raus. Und hab da halt keine OP bekommen. Und das ist jetzt gerade nämlich auch wieder 3 Jahre her. Was man nicht so alles mitkriegt, wenn man ein komplettes Twitter-Archiv hat, beziehungsweise hier der Timehop das komplette Twitter-Archiv auch sauber verdaut hat. So. Und ansonsten hätte ich dann auch noch aus der Wühlkiste zu vermelden, zur Folge 400, die ja immer noch in der Planung rumliegt, hat sich immer noch niemand bequemt, sich zu melden und anzubieten, dass es noch irgendwas Hübsches, Akustisches zur Feier der 400. Folge gibt. Na, ich meine, den Podcast wird, wie viele Jahre wird er doch gleich? 2006? 6 Jahre? Irgendwie so? 7 Jahre? Ach, egal. Also den Podcast-Jahrestag da hinten, da im November, den erwähne ich ja schon gar nicht, weil wenn zu Folge 400 sich schon jemand bemüht, dann wird sich zu einem Podcast-Jahrestag ja noch viel weniger jemand von euch bemühen. Weil ihr seid nämlich blöd. So. Ihr hört hier das ja gar nicht. Ich bin ja der Einzige, der sich das hier offensichtlich anhört. Ja, wie auch immer, wenn mir das schon keiner zuhört, dann kann ich einfach mal in der Musikecke ankommen. In der Musikecke, in der sich dann nämlich der Grund versteckt, warum hier die Musikecke diese Folge eine Spezialfolge abbekommen hat. Nämlich das 8. Stück Musik aus dem 2013er Chorjahr trägt den Titel Wonderwall. Ist nämlich der Oasis-Titel. Und vom 8.10., 2 Minuten 29, ist das Stück Musik lang. Und der Soloist, der kommt mir irgendwie dumpf bekannt vor. Mir ist so, als wäre der in der 3. Klasse schon mal da gewesen. Ja, Dorian nämlich. Oder wie ich in Teil 2 sagte, ja, das Ende kann ich auflösen. Tja, das Ende kann ich auflösen. Den gibt es dann nämlich auf und in die Ohren. Und dann gibt es dahinter das, was ich schon gedacht hatte, dass ich das hier nämlich liegen hätte. Nämlich ein TED-Talk aus dem Jahr 2009. Bertrand Piccard, den ich im Jahre 2010 nämlich mal als das längste Outro, was ich überhaupt habe, eingesetzt habe. Und keine Angst, nächste Woche gibt es ein weniger langes Outro, was aber auch nochmal lang wird. Nächste Woche hat sich dann nämlich auch wieder was gejährt, wo das Outro zugehört. Aber ja, so. Und dann sage ich, don't start with the small one. Nein, Rick Walls are there for a reason. Ist einfacher. Ja, wie auch immer, sage ich dann erstmal danke fürs Anhören. Runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt. Falls ihr es gemacht habt. Für den zugegeben macht ja eh keiner. Falls das irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen könnte, mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, zukommen zu lassen, wäret ihr herzlich eingeladen, das zum Beispiel in Form einer E-Mail an kompiblog@gmail.com zu tun oder in Form eines Tweet oder app.net Post an den jeweiligen Account @kompot im jeweiligen Netz. Ihr dürftet auch einen Kommentar verfassen, den ihr im, jawohl, kompiblog.de unter den Eintrag zu Kompot 384 Teil 3 einstellen könntet. Oder eine iTunes-Rezension. iTunes-Rezensionen sind auch cool. So. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Dorian. Und ja, Dorian hat noch mehr Solos in dem Jahr bekommen. Ich glaube, Dorian hat sogar mehr Solos als Alicia gehabt. Ja, fällt mir gerade so auf. Aber ja, wie auch immer, wünsche ich euch dann jedenfalls viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do.
I learned a lot of things about ballooning, especially at the end of this balloon flight around the world I did with Brian Jones, when I took this picture. The window was frozen because of the moisture of the night, and on the other side there was a rising sun. So you see that on the other side of ice, you have the unknown, you have the non-obvious, you have the non-seen for the people who don't dare to go through the ice. And there are so many people who prefer to suffer in the ice they know instead of taking the risk of going through the ice to see what there is on the other side. And I think that's one of the main problems of our society. We learn, maybe not the famous TED audience, but so many other people learn, that the unknown, the doubts, the question marks are dangerous. And we have to resist to the changes. We have to keep everything under control. Well, the unknown is part of life. And in that sense, ballooning is a beautiful metaphor. Because in a balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions. We want to go in a direction, but the winds push us in another direction, like in life. And as long as we fight horizontally against life, against the winds, against what's happening to us, life is a nightmare. How do we steer a balloon? By understanding that the atmosphere is made out of several different layers of wind, which all have different direction. So then, we understand that if we want to change our trajectory in life or in a balloon, we have to change altitude. Changing altitude in life, that means raising to another psychological, philosophical, spiritual level. But how do we do that? In ballooning or in life, how do we change altitude? How do we go from the metaphor to something more practical that we can really use every day? Well, in a balloon, it's easy. We have ballast. And when we drop the ballast overboard, we climb. Sand, water, all the equipment we don't need anymore. And I think in life, it should be exactly like this. You know, when people speak about pioneering spirit, very often they believe that pioneers are the ones who have new ideas. It's not true. The pioneers are not the ones who have new ideas because new ideas are so easy to have. We just close our eyes for a minute, we all come back with a lot of new ideas. No, the pioneer is the one who allows himself to throw overboard a lot of ballast. Habits, certainties, convictions, exclamation marks, paradigms, dogmas. And when we're able to do that, what happens? Life is not anymore just one line going in one direction, in one dimension. No. Life is going to be made out of all the possible lines that go in all the possible directions in three dimensions. And pioneering spirit will be each time we allow ourselves to explore this vertical axis. Of course, not just like in the atmosphere in the balloon, but in life itself. Explore this vertical axis, that means explore all the different ways to do, all the different ways to behave, all the different ways to think, before we find the one that goes in the direction we wish. This is very practical. This can be in politics. This can be in spirituality. This can be in environment, in finance, in the education of children. I deeply believe that life is a much greater adventure if we manage to do politics without the trench between the left and the right wing, because we will throw away these political dogmas. I deeply believe that we can make much more protection of the environment if we get rid, if we throw overboard this fundamentalism that some of the Greens have showed in the past, and that we can aim for a much higher spirituality if we get rid of the religious dogmas, throwing overboard as ballast to change our direction. Well, these basically are things I believed in such a long time, but actually I had to go around the world in a balloon to be invited to talk about it. It's clear that it's not easy to know which ballast to drop and which altitude to take. Sometimes we need friends, family members, or a psychiatrist. Well, in balloons, we need weathermen, the one who calculate the direction of each layer of wind at which altitude in order to help the balloonist. But sometimes it's very paradoxical. When Brian Jones and I were flying around the world, the weatherman asked us one day to fly quite low and very slow. And when we calculated, we thought, we're never going to make it around the world at that speed. So we disobeyed. We flew much higher and doubled the speed. And I was so proud to have found that jet stream that I called the weatherman and I told him, hey, guy, don't you think we're good pilots up there? We fly twice the speed you predicted. And he told me, don't do that. Go down immediately in order to slow down. And I started to argue. I said, I'm not going to do that. We don't have enough gas to fly so slow. And he told me, yes, but with the low pressure you have on your left, if you fly too fast, in a couple of hours you will turn left and end up at the North Pole. And then he asked me, and this is something I will never forget in my life. He just asked me, you're the good pilot up there. What do you really want? You want to go very fast in the wrong direction or slowly in the good direction? And this is why you need weathermen. This is why you need people with long-term vision. And this is precisely what fails in the political visions we have now, in the political governments. We are burning, as you heard, so much energy, not understanding that such an unsustainable way of life cannot last for long. So we went down, actually. We slowed down, and we went through moments of fears, because we had no idea how the little amount of gas we had in the balloon could allow us to travel 45,000 kilometers. But we accepted to have doubts. We accepted to have fears. And actually, this is where the adventure really started. When we were flying over the Sahara in India, it was nice holidays. We could land any time and fly back home with an airplane. In the middle of the Pacific, when you don't have the good winds, you cannot land. You cannot go back. That's a crisis. That's the moment where you have to wake up from the automatic way of thinking. That's the moment where you have to motivate your inner potential, your creativity. That's when you throw out all the ballast, all the certainties, in order to adapt to the new situation. And actually, we changed completely our flight plan. We changed completely our strategy. And after 20 days, we landed successfully in Egypt. But if I show you this picture, it's not to tell you how happy we were. It's to show you how much gas was left in the last bottles. We took off with 3.7 tons of liquid propane. We landed with 40 kilos. When I saw that, I made a promise to myself. I made the promise that the next time I would fly around the world, it would be with no fuel, independent from fossil energies, in order to be safe, not to be threatened by the fuel gauge. I had no idea how it was possible. I just thought, it's a dream, and I want to do it. And when the capsule of my balloon was introduced officially in the Air and Space Museum in Washington, together with the airplane of Charles Lindbergh, with Apollo 11, with the Wright Brothers Flyer, with Chuck Yeager's X-1, I had really a thought then. I thought, well, the 20th century, that was brilliant. It allowed to do all these things there. But it will not be possible in the future anymore. It takes too much energy. It will cost too much. It will be prohibited because we'll have to save our natural resources in a few decades from now. So how can we perpetuate this pioneering spirit with something that will be independent from fossil energy? And this is when the Project Solar Impulse really started to turn in my head. And I think it's a nice metaphor also for the 21st century. Pioneering spirit should continue, but on another level. Not to conquer the planet or space. Not anymore, it has been done. But rather to improve the quality of life. How can we go through the ice of certainty in order to make the most incredible and possible thing? What is today completely impossible? Get rid of our dependency on fossil energy. If you tell to people, we want to be independent from fossil energy in our world, people will laugh at you. Except here, where crazy people are invited to speak. So the idea is that if we fly around the world in a solar-powered airplane, using absolutely no fuel, nobody ever could say in the future that it's impossible to do it for cars, for heating systems, for computers, and so on and so on. Well, solar power airplanes are not new. They have flown in the past, but without saving capabilities, without batteries, which means that they have more proven the limits of renewable energies than the potential of it. If we want to show the potential, we have to fly day and night. That means to load the batteries during the flight in order to spend the night on the batteries and fly the next day again. It has been made already on remote-controlled little airplane models without pilots. And it stays an anecdote because the public couldn't identify to it. I think you need a pilot in the plane that can talk to the universities, that can talk to students, talk to politicians during the flight, and really make it a human adventure. For that, unfortunately, 4 meters wingspan is not enough. You need 64-meter wingspan. 64-meter wingspan to carry one pilot, the batteries, fly slowly enough with the aerodynamic efficiency. Why that? Because fuel is not easy to replace. That's for sure. And with 200 square meters of solar power on our plane, we can produce the same energy than 200 little light bulbs. That means a Christmas tree, a big Christmas tree. So the question is, how can you carry a pilot around the world with an airplane that uses the same amount of energy as a big Christmas tree? People will tell you it's impossible, and it's exactly why we try to do it. We launched the project with my colleague André Borchberg 6 years ago. We have now 70 people in the team working on it. We have gone through the stages of simulation, design, computing, preparing the construction of the first prototype that has been achieved after 2 years of work. Cockpit, propeller, engine, just the fuselage here. It's so light. It's not designed by an artist, but it could be. 50 kilos for the entire fuselage. Couple of kilos more for the wing spars. This is the complete structure of the airplane. And 1 month ago, we have unveiled it. You cannot imagine how it is for a team who's been working 6 years on it to show that it's not only a dream and a vision, it's a real airplane. A real airplane that we could finally present. And what's the goal now? The goal is to take off end of this year for the first test, but mainly next year, spring or summer, take off on our own power, without additional help, without being towed, climb to 9,000 meters altitude. At the same time, we load the batteries, we run the engines, and when we get at the maximum height, we arrive at the beginning of the night. And there will be just one goal, just one. Reach the next sunrise before the batteries are empty. And this is exactly the symbol of our world. If our airplane is too heavy, if the pilot wastes his energy, we'll never make it through the night. And in our world, if we keep on spoiling, wasting our energy resources, if we keep on building things that consume so much energy that most of the companies now go bankrupt, it's clear that we'll never give the planet to the next generation without a major problem. So you see that this airplane is more a symbol. I don't think it will transport 200 people in the next years. But when Lindbergh crossed the Atlantic, the payload was also just sufficient for one person and some fuel. And 20 years later, there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic. So we have to start and show the example. A little bit like on this picture here. This is a painting from Magritte in a museum in Holland that I love so much. It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe. This is not an airplane." This is a symbol of what we can achieve when we believe in the impossible, when we have a team, when we have pioneering spirit, and especially when we understand that all the certainties we have should be thrown overboard. What pleases me very much is that in the beginning I thought that we would have to fly around the world with no fuel in order to have our message being understood. And more we're invited around the world with André to talk about that project, to talk about the symbol of it, invited by politicians, invited in energy forums, in order to show that it's not anymore completely stupid to think about getting rid of the dependency on fossil energies. So through speeches like this one today, through interviews, through meetings, our goal is to get as many people possible in the team. The success will not come if we just, quote unquote, fly around the world in a solar-powered airplane. No, the success will come if enough people are motivated to do exactly the same in their daily life. Save energy. Go to renewables. And this is possible. You know, with the technologies we have today, we can save between 30 and 50% of the energy of a country in Europe. And we can solve half of the rest with renewables. It leaves 25 or 30% for oil, gas, coal, nuclear, or whatever. This is acceptable. This is why all the people who believe in this type of spirit are welcome to be in that team. You can just go on solarimpulse.com, subscribe to just be informed of what we're doing, but much more, to get advisors, to give your comments, to spread the word that if it's possible in the air, of course, it's possible in the ground. And each time we have some eyes in the future, we have to know that life will be great and the success will be brilliant if we dare to overcome our fear of the ice, to go through the obstacle, to go through the problem in order to see what there is on the other side. So you see, this is what we're doing on our side. Everyone has his goal, has his dreams, has his visions. The question I leave you with now is, which is the ballast you would like to throw overboard? Which will be the altitude at which you would like to fly in your life to get to the success that you wish to have, to get to the point that really belongs to you, with the potential you have and the one you can really fulfill? Because the most renewable energy we have is our own potential and our own passion. So let's go for it, and I wish you an excellent adventure in the winds of the future. Thank you.